SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Der Nobelpreis für Physik geht dieses Jahr auch an zwei Schweizer Forscher für die Erforschung des Kosmos, dazu gleich mehr. Ein gutes Jahr für die Schweizer Bauern, sie haben letztes Jahr gut 4% mehr erwirtschaftet. Die Kurden im Norden Syriens fühlen sich von den USA verraten. Hätten sie nur aus ihrer Geschichte gelernt, sagte Kurdenexperte Günter Seufert im Rendezvous-Gespräch.
Die USA haben den Kurden niemals eine politische Garantie gegeben. Sie haben niemals gesagt, wir werden uns dafür einsetzen, dass eure Selbstverwaltung Teil Syriens wird. Die Kurden haben sich auf ein Hasardeurspiel eingeladen und zahlen jetzt die Rechnung dafür.
Und was wäre, wenn Donald Trump nicht mehr US-Präsident wäre? Eine Amtsenthebung würde ganz grundsätzliche Probleme nicht lösen, sagt der USA-Experte Thomas Kleine-Brockhoff im Tagesgespräch und sagt, was er damit meint, um eins bei uns. Rendezvous am Mittag mit Simon Loy. Guten Tag. Sechs Schweizer oder schweizerisch-ausländische Doppelbürger haben bis jetzt den Physiknobelpreis bekommen. Die letzte Auszeichnung liegt aber auch schon über 30 Jahre zurück. Jetzt hat die Schweiz also wieder zwei neue Physik-Nobelpreisträger. Beide forschen sie an der Universität Genf im Bereich des Kosmos. Daniel Theiss von der SRF Wissenschaftsredaktion. Wer sind die beiden neuen Schweizer Nobelpreisträger?
Ja, die beiden wirklich ganz frisch gebackenen Schweizer Nobelpreisträger, sie forschen seit Jahrzehnten an eben der Westschweizer Uni, der Universität Genf, über das Universum. Und ihre Forschung, die hat sie auch durch die ganze Welt geführt, wo sie an den großen Teleskopen, die eben verteilt auf der ganzen Welt sind, ins All geguckt haben. Die beiden Herren, sie sind eine Generation auseinander. Der eine, der ist heute 77 Jahre alt, das ist Michel Mayor. Und der jüngere Didier Queloz ist mit gut 20 Jahren Abstand dahinter.
Ich habe etwas lapidar von Kosmosforschung gesprochen. Was genau haben die beiden untersucht?
Das war damals die Jagd nach den sogenannten Exoplaneten. Das war ja lange die Frage, gibt es so etwas überhaupt? Also ein Exoplanet, das ist ein Planet außerhalb unseres Sonnensystems. Und es war ja immer lange die Frage, oder es ist noch immer die Frage, sind wir allein im Universum, ja oder nein? Und ein Punkt, der natürlich da immer unbeantwortet blieb, gibt es überhaupt andere Planeten im Universum? Und diese Frage, denen sind diese beiden zusammen mit vielen anderen Teams quer durch die Welt, das war ein richtiges Rennen, wer diesen ersten Exoplaneten findet. Und die haben das Mitte der 90er Jahre dann geschafft. Das war Pegasi B, dieser Planet. Der ist 50 Lichtjahre weg von unserem Sonnensystem. Und das ist eben sehr schwierig, so einen Exoplaneten zu finden, weil man das nicht direkt in einem Teleskop beobachten kann, sondern man kann nur indirekte Effekte feststellen, nämlich wenn das Zentralgestirn eben ganz leicht ins Taumeln gerät, weil eben ein massereicher Körper, also ein Planet, um diese Sonne herumkreist.
Gerechterweise muss man ja sagen, die beiden Schweizer sind heute nicht allein ausgezeichnet worden. Zur anderen Hälfte geht der Preis an einen kanadisch-amerikanischen Forscher für Entdeckungen zur physikalischen Kosmologie. Inwiefern hängt das zusammen?
Ja, Jim Peebles ist im Unterschied zu den Schweizern eben theoretischer Physiker. Das heißt, er befasst sich vor allem mit Berechnungen. Er ist übrigens auch der Älteste im Bunde. Mit Jahrgang 1935 ist er schon 84 Jahre alt. Er hat nicht direkt mit den Schweizern zusammengearbeitet, aber er hat eben die Grundlagen angeschaut, wie das Universum aufgebaut ist, wie das sich Galaxien, Sonnensysteme und eben Planeten überhaupt bilden konnten in der Frühzeit des Universums.
Das waren hochspannende Ausführungen zum heutigen Physik-Nobelpreis, der auch an zwei Schweizer Forscher geht. Danke, Daniel Theiss. Danke für diese Ausführungen. Ja, die Innenminister der EU, die diskutieren zurzeit in Luxemburg darüber, wie Migrantinnen und Migranten auf europäische Staaten verteilt werden sollen. Michael Wieland in der Nachrichtenredaktion.
Am Treffen mit dabei ist auch die Schweiz mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Für sie ist der Umverteilmechanismus, wie ihn die sogenannte Malta-Vereinbarung vorsieht, noch nicht mehrheitsfähig. Damit werden laut Keller-Sutter auch Personen umverteilt, die keine Asylgründe hätten. Die Malta-Vereinbarung hatten im September Deutschland, Frankreich, Italien und Malta unterzeichnet, vorerst für 6 Monate. Bootsflüchtlinge, die im Mittelmeer südlich von Malta und Italien gerettet werden, müssen innerhalb 4 Wochen auf die teilnehmenden Staaten verteilt werden. Der Bundesrat will die Regeln über die Arbeitszeit nicht lockern. Er lehnt eine Gesetzesvorlage der Wirtschaftskommission des Ständerats ab. Die Vorlage will, dass mehr Personen nach einem Jahresarbeitszeitmodell arbeiten. Die geltenden Regeln seien zu wenig flexibel. Der Bundesrat erachtet die Chance der Vorlage jedoch als gering, wie er im Bundesblatt schreibt. Dies, weil die Kommission die Sozialpartner nicht einbezogen habe. Auch inhaltlich äußert er Bedenken, so wäre es gemäß Vorlage etwa möglich, dass Betriebe Angestellte neu ohne Bewilligung ab 4 Uhr morgens und bis Mitternacht beschäftigen könnten, wenn die Betroffenen zustimmten. Das birgt laut Bundesrat Risiken für die Gesundheit. Etliche Geldautomaten der PostFinance funktionieren momentan nicht richtig. Grund sind die 900er-Noten, die die Notenausgabe blockieren, da sie zusammenkleben. PostFinance hat einen Bericht der Zeitung 20 Minuten bestätigt. Seit der Umrüstung auf die neue Banknote sei einer der Gerätetypen störungsanfälliger, teilt das Unternehmen mit. Man arbeite an einer Lösung. Bei einer Störung erscheint laut PostFinance eine Fehlermeldung auf dem Display. Dem Kunden werde der Geldbetrag nicht belastet. Das Parlament will den Schutz der Wölfe und anderer Tiere lockern. Es hat kürzlich einem entsprechenden neuen Jagdgesetz zugestimmt. Nun haben Umweltverbände damit begonnen, Unterschriften für ein Referendum gegen dieses neue Jagdgesetz zu sammeln, wie sie mitteilen. Das Gesetz hebelt den Artenschutz aus, kritisieren die Verbände, darunter Pro Natura, WWF und die Gruppe Wolf Schweiz. Wölfe, auch Jungtiere, könnten präventiv zum Abschuss freigegeben werden, also bevor überhaupt ein Schaden entstanden ist. Dies bedeutet einen massiven Rückschritt im Tier- und Artenschutz. Kommt das Referendum zustande, kann die Stimmbevölkerung über das neue Jagdgesetz abstimmen. Hongkongs Regierung schließt angesichts der anhaltenden Proteste nicht aus, dass China eingreifen werde. Wenn die Situation ein gewisses Ausmaß erreiche, könne keine Option ausgeschlossen werden, sagte Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam. Sie gehe aber weiterhin davon aus, dass Hongkong die Lage alleine bewältigen könne. Das sei auch die Position der chinesischen Zentralregierung. Nach geltendem Recht könnte Hongkongs Regierung die chinesische Zentralregierung um militärische Hilfe bitten, wenn sie mit den Protesten nicht mehr klarkommt. Das Wetter. Am Nachmittag ist es wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, Regen fällt nur lokal. In den Alpen und im Süden ist es ziemlich sonnig, morgen kommt aus Westen verbreitet Regen auf. Heute 18, morgen 14 Grad.
Vielleicht erinnern Sie sich an die Bilder von Kühen, die vorzeitig die Alpen verlassen mussten, weil der Regen fehlte und damit das Gras. Dazu prägten staubige Felder den Hitzesommer 2018. Nun zeigen aber neueste Zahlen, die Bäuerinnen und Bauern haben auch vom langen und warmen Sommer profitiert, unter dem Strich sogar mehr, als sie verloren haben. So ist auch ihr Einkommen gestiegen. Priscilla Imboden berichtet.
Das Wetter im letzten Jahr hat die Obstbäume und Weinberge erblühen und gedeihen lassen. Große Ernten waren die Folge, die sich positiv auf das Einkommen der Bauern ausgewirkt haben. Es ist um 4% gestiegen, laut Zahlen der landwirtschaftlichen Forschungsstelle Agroscope zum letzten Jahr. Hilfreich dabei war allerdings auch der Milchpreis, der sich stabilisiert hat. Diese zusätzlichen Einnahmen übertrumpften die Verluste, welche die Bauern wegen der Trockenheit im Acker- und Futteranbau erlitten. Sie glichen sogar die gestiegenen Kosten für das Tierfutter aus, das die Landwirte zukaufen mussten, um ihre Kühe zu ernähren. Das landwirtschaftliche Einkommen stieg somit auf 70.600 Franken pro Betrieb. Gerechnet wird mit einer Person, die Vollzeit entlöhnt wird, und einem Familienmitglied, das für 30% Lohn erhält, also 1,2 Stellen pro Hof. Vom Zuwachs profitiert haben allerdings vor allem Höfe im Flachland. Dort stehen auch die meisten Obstbäume. Die Einkommen im Berggebiet sind nur halb so stark angestiegen. Überhaupt verdienen Bauern im Berggebiet grundsätzlich deutlich weniger als ihre Arbeitskollegen im Mittelland. Pro Arbeitskraft liegt die Entlöhnung im Berggebiet 70% tiefer als in den Talregionen. Der Einkommenszuwachs ist aber offenbar nicht nur wetter- oder klimabedingt, sondern entspricht einem längerfristigen Trend. Das bäuerliche Einkommen ist in den letzten 4 Jahren deutlich angestiegen, nämlich um 17%. Der Bauernverband begrüßt diese Entwicklung, denn es bestehe großer Nachholbedarf, schreibt der Verband. Tatsächlich verdienen die Bäuerinnen und Bauern in der Landwirtschaft rund 40% weniger als die arbeitende Schweizer Bevölkerung im Median. Viele Landwirte und Landwirtinnen gehen deshalb nebenbei noch außerhalb des Hofes arbeiten, sodass sie im Schnitt auf rund 100'000 Franken pro Hof kommen. Das macht sie nebenbei auch ein bisschen weniger abhängig von Klima- und Wetterkapriolen.
12.40 Uhr hier im Rendezvous gleich. Die Kurden im Norden Syriens benutzt und von den USA verraten. Und danach bei uns im Rendezvous. Posen in Polen posiert. Modern, weltoffen, attraktiv. Leser lesen lieber weniger auf Papier, die neuesten Zahlen. Und Argentinien, das Land der saftigen Steaks, wird zum Land der Suppenküchen. Man muss sich das mal vorstellen. Seit 2017 patrouillieren US-Soldaten zusammen mit kurdischen Kämpfern im Nordosten Syriens, Seite an Seite gegen den Islamischen Staat. Nun sagt US-Präsident Trump, dieser IS sei besiegt, die USA zögen sich zurück. Und plötzlich stehen die kurdischen Kämpfer alleine da. Allein und schutzlos vor der Türkei, denn für den türkischen Präsidenten Erdogan sind diese kurdischen Kämpfer Terroristen, die man zurückbinden müsse. Und wenn die US-Soldaten weg sind, ist der Weg für Erdogan frei, die Kurdenmiliz im Norden Syriens zu bekämpfen. Entsprechend verraten fühlen sich die Kurden von den USA an die Türkei. Günter Seufert kennt das Kurdengebiet im Norden Syriens gut, er forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik zum Thema. Frage an ihn, der türkische Präsident bezeichnet die Kurdenmiliz als Terroristen. Sind das Terroristen?
Das kann man so nicht sagen. Sie werden auch international nicht so eingestuft, sondern nur von der Türkei. Die Türkei beruft sich dabei auf die enge Verbindung, die die PKK, die als Terrororganisation eingestuft ist, mit der YPG hat. Aber die YPG selbst ist nirgendwo als Terrorismusorganisation eingestuft.
Was hat er dann denn gewonnen, wenn er, wie er jetzt sagt, in den Terrorkorridor im Norden Syriens einmarschiert?
Er hat vor allen Dingen innenpolitisch gewonnen. Wir wissen ja, dass bei den letzten Kommunalwahlen vor einigen Monaten die Partei von Erdogan sehr starke Verluste erlitten hat. Und diese Verluste kamen deshalb zustande, weil erstmals eigentlich in der Geschichte der Türkei die Kurdenpartei HDP zusammen mit säkularen türkischen Parteien gegen Erdogan Stellung bezogen hat, erstmals eine gemeinsame Politik gemacht hat. Was jetzt für ihn wichtig ist, ist diese Front der Opposition im Land auseinander zu dividieren. Und das kann er natürlich am besten machen, wenn er im Namen des Nationalismus gegen die kurdische Bedrohung, sogenannte, in Syrien vorgeht. Damit wird automatisch die Front von Kurden und Türken im Inneren gegen ihn auseinander dividiert.
Also innenpolitischer Gewinn bei relativ kleinem Risiko.
Innenpolitischer Gewinn bei sehr großem Risiko, weil die Türkei hat ja bereits 2018 und noch davor 2017 zwei Enklaven in Nordsyrien, im westlichen Nordsyrien besetzt. Jetzt geht es aber darum, einen großen Teil, einen 480 Kilometer langen und 30 Kilometer tiefen Streifen zu besetzen. Und das ist eine Operation von ganz anderem Ausmaß. Und das aber auch in einer Zeit, in der der Syrienkrieg ja zum Ende zu kommen scheint. Und es ist eine Operation, die sich ein Stück weit nicht nur gegen das syrische Regime und gegen die Kurden, sondern ein Stück weit auch gegen iranische und russische Interessen in Syrien richtet. Von daher ist es schwer abzuschätzen, das Risiko, das Erdogan außenpolitisch eingeht.
Was werden die Kurden machen? Werden die sich einfach nach Süden verschieben oder werden sie Widerstand leisten?
Sie sagen, sie werden Widerstand leisten, was natürlich sehr schwer ist, weil die Kurden gerade in den letzten Wochen auf Anraten der USA hin ihre befestigten Stellungen in der Region geräumt haben. Die USA hatte sie nämlich überzeugt, dass nur wenn sie diese befestigten Stellungen räumen und sich ein Stück weit zurückziehen von der Grenze, dann eine Invasion der Türkei verhindert werden könnte, was nun offensichtlich nicht der Fall ist.
Die Kurden, die fühlen sich ja verraten von den USA, vom Westen. Nun ist es aber so, dass sie ja nicht zum ersten Mal verraten werden. Ich denke da an den Irak 1991. Haben die Kurden in Syrien den USA denn tatsächlich richtig vertraut mit dieser Geschichte, mit diesem Hintergrund?
Es sieht wohl so aus. Die Kurden haben offensichtlich nicht aus ihrer Geschichte gelernt. Die USA haben den Kurden niemals eine politische Garantie gegeben. Sie haben niemals gesagt, wir werden uns dafür einsetzen, dass eure Selbstverwaltung Teil Syriens wird und von daher politisch langfristig gesichert ist. Die Kurden haben sich auf ein Hasardeurspiel eingeladen und zahlen jetzt die Rechnung dafür.
Und in welcher Richtung werden sich die Kurden jetzt orientieren müssen? Richtung Syrien und damit auch eben Richtung Iran, Richtung Russland?
Die jüngste Stellungnahme der Kurden der Region ist, dass sie sagen, sie verteidigen syrisches Territorium. Sie erwarten von anderen syrischen Patrioten, sich ihnen anzuschließen und sich eben auch an das Regime wenden, gemeinsam Front gegen die Türkei zu machen.
Letzte Frage. Wenn man sich das kurdische Autonomiegebiet auf der Syrienkarte anschaut, das die Kurden für sich beanspruchen, dann sieht man, das nimmt ja fast ein Drittel des gesamten Gebietes Syriens ein. Ist das ethnisch betrachtet jetzt nicht etwas gar groß?
Das ist natürlich sehr groß und das betrifft bei weitem mehr Gebiete als tatsächlichen kurdischen Siedlungsgebiete. Das Dumme ist nun, dass es zwar große kurdische Siedlungsgebiete im Norden Syriens gibt, aber eben nicht im Süden, zum Beispiel in Deir ez-Zor. Von daher, wenn die Kurden sich jetzt zurückziehen in den Süden, die kurdischen Milizen, dann können sie vielleicht zwar ihr Überleben sichern, aber sie haben dann eigentlich keine demografische Legitimation mehr. Sie sind dann nicht mehr auf dem Boden, der wirklich kurdisch besiedelt ist.
Günter Seufert ist Kurdenspezialist bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Und jetzt Posen. Nicht, dass sich in Pose setzen, sich ins rechte Licht drücken für ein vorteilhaftes Foto im Internet, sondern Posen, die Stadt im Westen von Polen. Wobei, sich ins rechte Licht drücken und posen, das passt zusammen. Die Stadt Posen glänzt nämlich als Musterbeispiel für ein modernes, offenes, boomendes Polen. Posen wählt denn auch anders als Polen, insgesamt weniger konservativ. Die Posener und Posenerinnen dürfen denn auch zu den Verlierern der polnischen Wahlen vom 13. Oktober zählen. Osteuropa-Korrespondentin Sara Nowotny war kurz vor dem Wahltag in der Stadt.
Halbe Stadt ist hier und ja, alle Touristen.
Halb Europa verrenkt sich den Hals auf dem Marktplatz von Posen, um zwei sture Böcke zu sehen. Jeden Mittag, wenn die Trompete ruft, kommen die Ziegenböcke aus Holz raus aus ihrem Türchen hoch oben am Rathaus. Jeden Mittag lässt sie das Glockenspiel kämpfen, Holzhörner gegen Holzhörner. Damit ist schon viel erzählt. Posen hat Publikum aus aller Welt. Und hier kämpft man, früher gegen die Deutschen. Heute kämpft hier Bürgermeister Jacek Jaszkowiak. Er schiebt seine Kaffeetasse weg, kraftvoll. Jacek Jaszkowiak ist auch Boxer.
Das hält mir in einer ziemlich guten Form.
Auf dem Fensterbrett des Büros steht ein Foto. Zwei nackte Oberkörper, eine Faust landet mit Wucht auf dem Bauch des Bürgermeisters.
Boxen ist eigentlich so wie Politik.
Und in der Politik heißt der Gegner?
No, bestimmt die konservative oder eigentlich sozialnationalistische Partei PiS, Prawo i Sprawiedliwość.
Sie regiert Polen. Aber die meisten der 500.000 Posenerinnen und Posener wählen nicht sie, sondern ihre Rivalen, weil sie nicht einverstanden sind mit der Regierungspartei PiS. Die PiS will Richter, die es gut meinen mit ihr. Journalistinnen, die applaudieren. Vermischt Kirche und Staat, hetzt. Auch gegen Schwule und Lesben.
Das ist das Gleiche, was eigentlich vor dem Krieg gegen Juden auch geheizt wurde. Ja.
Jacek Jaszkowiak spaziert mit, wenn Homosexuelle unterwegs sind für mehr Toleranz in seiner Stadt. Hat der Kirche verboten, ein riesiges Jesusdenkmal in einen Posener Park zu stellen. Im Oktober wählt ganz Polen. Da geht es um Sieg oder K.O., glaubt der Bürgermeister. Nicht nur für seine Bürgerplattform, die wichtigste Partei der Regierungsgegner, sondern fürs ganze Land. Entweder Polen ende als Halbdiktatur wie Russland.
Oder bleiben wir in Europa, in dieser Zivilisation, mit diesen Rechten, mit diesen Werten.
Würden nur die Städte und der Westen Polens wählen, die PiS würde verlieren. Sie gewinnt im Osten und auf dem Land, wo alte Menschen allein vor ihrem Haus stehen, als würden sie auf etwas warten. Die PiS schenkt diesen Menschen viel Geld, höhere Löhne, höhere Renten und damit Stolz. Seine Partei Bürgerplattform, sagt Jaschkowiak, früher Geschäftsmann, habe diese Menschen vergessen, als sie an der Macht war.
Gewisse Leute, die in Kleinstädten, in Dörfern wohnen, die waren nicht so zufrieden und das hat PiS ausgenutzt. Ich kann diese Frustration auch verstehen, deswegen, das ist nicht so einfach.
Klar dafür, was diesen Herbst passieren müsse in Polen. Demokratie durchboxen.
Wir müssen versuchen, mindestens das zu retten, was zu retten ist.
In Posens Fußgängerzone rettet sich Marcin Popiak vor den vielen Flanierern und Touristinnen in seinen Laden. Die Tür öffnet er mit dem Handy. Den Zukunftsladen gibt es seit Anfang September. Kein Personal, keine Kasse. Dafür Essen rund um die Uhr. Abladen aufs Handy, Kreditkarte speichern und schon begrüßen einen die Bildschirme im kleinen Geschäft mit Namen. Bezahlen dauert Sekunden. An jedem Produkt klebt ein Code, man legt alles auf eine Ablage, es wird gescannt, fertig. Marcin Popiak platzt fast vor Stolz.
We really can afford with our technology to create another 20 stores in Poland within one year.
Bis Ende 2020 eröffnen wir in Posen und Warschau 20 Läden. Wir sind die einzigen in Europa, die das können. Wir, das sind 40 Leute, eine junge Firma, typisch Posen. Hier sind Geldgeber aus dem In- und Ausland spendabel. Hier gibt es kaum Arbeitslose, dafür immer mehr Flugverbindungen.
We are hungry in Poland because for many years we thought that.
Die jungen Leute hier sind hungrig. Wir dachten lange, Westeuropa sei besser als Polen. Das ist vorbei. Wen er wählt, sagt er nicht. Aber was er will von der Politik? In Ruhe gelassen werden, selber machen. Marcin Popiak mag nicht kämpfen im Ring der Politik.
Most important for government in general is to not make problems.
Das Wichtigste an einer Regierung sei, dass sie Unternehmern keine Probleme mache. Und im Moment mache die polnische Regierung nicht mehr Probleme als ihre Vorgänger. Und dass sie hetzt gegen Homosexuelle, Richter und Medien kontrollieren will, nicht so wichtig. Steh mir bei, singt der Straßenmusiker zwischen Posens verschnörkelten Barockhäusern. Die meisten polnischen Stadtmenschen sind liberal oder apolitisch. Der Rest des Landes interessiert sie kaum. Man rede in Polen nicht mehr miteinander, sagt eine Frau. Dabei seien die Gräben zwischen Stadt und Land doch schlecht für alle.
Sarah Nowotny aus dem polnischen Posen. Das tut weh. 15% weniger Leserinnen und Leser in der Jahresfrist bei der Neuen Zürcher Zeitung. 8-9% weniger bei Blick, Tagesanzeiger und 20 Minuten. Die gedruckte Presse ist und bleibt unter Druck, wie die neueste Leserschaftsstudie der AG für Werbemedienforschung zeigt. Besser sieht es für die Regionalzeitungen aus, die kaum verlieren. Und besser sieht es auch aus, wenn die Online-Nutzung dazugezählt wird. Medienredaktor Klaus Bonanomi.
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Vor Jahresfrist lasen 244.000 Menschen die Druckausgabe der Neuen Zürcher Zeitung. Jetzt sind es noch 210.000. Auf Anfrage heißt es dazu bei der NZZ Mediengruppe, online erreiche die NZZ unterdessen erstmals mehr Leserinnen und Leser als mit der gedruckten Zeitung, nämlich täglich 218.000 Personen. Man habe die Verluste beim Printangebot also zu einem wesentlichen Teil durch neue Nutzerinnen und Nutzer des digitalen Angebots kompensieren können. Das Beispiel zeigt, der Trend geht weg vom Print hin zu online. Die Zeitung Ostschweiz am Sonntag erscheint seit diesem Sommer nicht mehr. Stattdessen wurde die Samstagsausgabe ausgebaut. Blick am Abend und das Westschweizer Boulevardblatt Le Matin gibt's schon seit letztem Jahr nur noch digital und nicht mehr gedruckt. News und Infos jederzeit und überall aufs Smartphone statt der gedruckten Zeitung zum Morgenkaffee, lautet das Motto. Audios, Videos und Bildergalerien, animierte Grafiken, Live-Ticker, Augmented Reality, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. So erreicht etwa der Blick mittlerweile online doppelt so viele Leute wie mit dem gedruckten Blatt und kommt auf eine gesamte Reichweite von 1,2 Millionen Menschen. 20 Minuten erreicht online und gedruckt gar 2 Millionen. Und reine Online-Produkte wie Watson, die Republik oder Infosperber haben sich etabliert und einen Kundenkreis gefunden. Das Problem dabei ist oftmals die Finanzierung, die für digitale Angebote schwieriger ist als für gedruckte Zeitungen. Doch es gibt auch bei den gedruckten Zeitungen positive Ausnahmen vom allgemeinen Abwärtstrend. Die linke Wochenzeitung WOZ hat innerhalb der Jahresfrist ihre Leserschaft um 15% gesteigert. Und viele Regionalzeitungen widersetzen sich dem Abwärtstrend. Die Nordwestschweiz kann als einzige große Tageszeitung gar zulegen. Und auch in Basel und Bern, Luzern und St. Gallen, in Solothurn und in der Südostschweiz bleiben die Zeitungsleser und Leserinnen ihren Blättern weitgehend treu. Die Presse sei und bleibe ein wichtiges Element der demokratischen Meinungsbildung, heisst es deshalb auf Anfrage beim Verband Schweizer Medien. Und deshalb liege der Bundesrat richtig mit seinem kürzlich gemachten Vorschlag, die indirekte Presseförderung zu erhöhen, für die Zustellung von Zeitungen und für die Entwicklung neuer digitaler Angebote.
5:01. Argentinien war bis in die 1950er Jahre eines der reichsten Länder der Welt mit all seinen Rohstoffen und der großflächigen Landwirtschaft. Nun aber ist Krise und das nicht zum ersten Mal. Das Parlament hatte Nahrungsmittelnotstand beschlossen, zum Beispiel mit einer Suppenküche. Beziehungsweise mit mehr Suppenküchen natürlich. Denn viele Leute essen nur noch einmal am Tag. Schuld für die Krise geben viele Präsident Macri, dessen Wahlchancen für den 27. Oktober denn auch gesunken sind. Aus Buenos Aires, Karin Naundorf.
Wer wissen möchte, wie es derzeit Millionen von Argentiniern geht, muss nur mit der U-Bahn fahren und einem etwa 10-jährigen Jungen zuhören. Leer ist der Kühlschrank, leer sind die Herzen, rappt der Junge. Es ist ein Lied über den Hunger in Argentinien, über Präsident Mauricio Macri, über die hohe Inflation. Die Krise trifft besonders die, die ohnehin wenig haben. Schwer haben es etwa die Rentner. Ihre Bezüge haben in den letzten 4 Jahren, das heißt seit Macri im Amt ist, bis zu 30% ihrer Kaufkraft verloren. So geht es auch Gladys Notti. Sie ist 80 Jahre alt, aber an Ruhestand ist nicht zu denken. Mehrmals pro Woche gibt Notti Englischunterricht. Heute im Centro de Jubilados in Colegiales, einem staatlichen Treffpunkt für Rentnerinnen und Rentner mitten in Buenos Aires. Nottis monatliche Rente liegt bei umgerechnet rund 220 Franken. 13.000 Pesos, die Minimalrente, das reicht nicht. Die Krankenversicherung kostet 9.000, Strom und Gas 5.000. Mein Sohn muss mir helfen, eine Schande nach 47 Arbeitsjahren, das ist ungerecht. Viele der Rentner im Club haben schlichtweg nicht genug zu essen, sagt Liliana Costa, eine andere Mitarbeiterin des Treffpunkts. Wir geben eine Essenstüte aus, einmal im Monat mit Lebensmitteln. Früher, unter der Vorgängerregierung, waren darin 24 Produkte. Heute sind es nur noch 8 und wir haben viel mehr Empfänger. Wir geben 373 Tüten aus. Ich habe 80 Leute auf der Warteliste. Die Situation im Land sei dramatisch, sagt auch der Anthropologe Alejandro Grimson, der an der Universität San Martin unter anderem zum Thema soziale Ungleichheit forscht. Die Armutsrate ist stark gestiegen und auch der Hunger. Das gibt es in Argentinien nur in schweren Krisen. Das Land produziert Nahrungsmittel für 400 Millionen Menschen, aber hat nur 45 Millionen Einwohner. Dass es trotzdem Hunger gibt, bringt Tausende auf die Straßen. Beinahe täglich gibt es Proteste. Viele Menschen geben Präsident Macri die Schuld an der Krise. Doch Rücktrittsforderungen gibt es nicht. Die Situation eskaliert nicht, weil wir bereits im Wahlkampf sind und es Hoffnung auf Veränderung gibt. Außerdem haben die Gesellschaft und auch die sozialen Bewegungen aus anderen Krisen gelernt. Sie wissen, bei einer Zuspitzung verlieren die Schwächsten am meisten. Deshalb wollen auch sie keine Eskalation. Die Leute helfen sich selbst, so gut es geht. In den Vororten der Hauptstadt gibt es inzwischen hunderte von improvisierten Tausch- und Flohmärkten. Shampoo gegen Kinderturnschuhe, eine Flasche Speiseöl für eine Jeans.
Las Guerreras, die Kriegerinnen, haben die Frauen im Bezirk José C. Paz ihre WhatsApp-Gruppe genannt. Die arbeitslose Grafikdesignerin Gisela Cáceres hat die Gruppe vor 6 Monaten ins Leben gerufen. Wir haben zu viert angefangen. Wir trafen uns Dienstag, Donnerstag, Samstag. Jetzt sind wir 350. Es gibt Essen, Kleidung, neu und gebraucht, Süßigkeiten. Nicht erlaubt sind Alkohol, Medikamente oder Zigaretten. Cáceres hat selbst gebackene Teigtaschen im Angebot, aber auch Shampoo und Zahnpasta. Ihr Mann arbeitet in einer Fabrik, kann sich dort günstig mit den Produkten der Firma eindecken. Die Mutter von 3 Kindern hofft auf einen Regierungswechsel bei den Wahlen Ende Oktober. So wie jetzt könne es nicht weitergehen. Sie hat eine 3 Monate alte Tochter. Bald müssen wir es wieder machen wie früher, Tücher als Windeln nehmen. Man kann sie kaum noch kaufen. Die Regierung hat die Folgen der Krise auf die Versorgungslage lange unterschätzt und so haben die meisten Argentinier das Vertrauen in Präsident Macri längst verloren. Seine Chancen auf eine Wiederwahl sind dementsprechend gering.
13 Uhr. Nicht wenige wünschen sich Donald Trump weg von der Macht. Sie hoffen, dass dann alles wird wie früher. Falsch, sagt USA-Experte Thomas Kleine-Brockhoff bei uns im Tagesgespräch gleich im 1. und 4. nach den Mittagsschlagzeilen. Michael Wieland.
Beim diesjährigen Nobelpreis für Physik werden auch 2 Forscher aus der Schweiz ausgezeichnet. Die beiden Genfer Professoren Michel Mayor und Didier Gülow. Sie haben als erste einen Exoplaneten entdeckt, einen erdähnlichen Planeten. Weiterer Preisträger ist James Peebles, der in Kanada geboren ist. Bäuerinnen und Bauern in der Schweiz haben 2018 mehr verdient als im Jahr zuvor. Das landwirtschaftliche Einkommen pro Betrieb nahm durchschnittlich um rund 4% zu, auf gut 70.000 Franken. Hauptgründe sind eine gute Obst- und Weinernte, zudem hat sich der Milchpreis erholt. Die Innenminister der EU diskutieren in Luxemburg darüber, wie Migrantinnen und Migranten auf europäische Staaten verteilt werden sollen. Mit dabei ist auch die Schweiz. Für Bundesrätin Karin Keller-Sutter ist der Umverteilmechanismus, wie ihn die sogenannte Malta-Vereinbarung vorsieht, noch nicht mehrheitsfähig. Denn damit würden auch Personen umverteilt, die keine Asylgründe hätten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.